Herzlich willkommen bei Happy Working Mom, dein Podcast rund um Kind, Karriere und die Frage, wie schaffe ich das alles, ohne mich selbst zu verlieren? Ich bin Selina Furter, Coachin für ambitionierte Working Moms, langjährige Personalleiterin und Mama einer wunderbaren Tochter. Hier bekommst du jede Woche Klartext, Coaching-Tools und echte Geschichten von starken Frauen, die dir zeigen, du bist nicht allein auf diesem Weg. Lass uns kein Blatt vor den Mund nehmen und über alles sprechen, was dich wirklich bewegt. Dein Weg als berufstätige Mama ist einzigartig und genau so darf er sich auch anfühlen. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Happy Working Mom. Sie hat über 2000 Menschen geführt, hat 2 Kinder großgezogen allein und hat sich durch Konzernstrukturen nach oben gearbeitet, die nicht für Frauen wie sie gebaut waren, und sie hat dabei fast sich selbst verloren. Heute ist sie Speakerin, Trainerin und Leadership-Expertin, aber der Weg dorthin war alles andere als gerade. Mein heutiger Gast ist Iris Wagner, Wirtschaftsjuristin, MBA, Wirtschaftsmediatorin, Fachkraft für Arbeitspsychologie. Und das klingt erstmal nach einem richtig krassen Lebenslauf. Aber das, was Iris wirklich mitbringt, ist etwas ganz anderes. Sie hat nämlich am eigenen Körper auch erlebt, wie es sich anfühlt, wenn Verantwortung schleichend auch in Erschöpfung kippt und wenn man nach außen funktioniert und innen leer läuft. Und genau darüber sprechen wir heute. Was kostet es wirklich, als berufstätige Mama Karriere zu machen? Was passiert, wenn du jahrelang sehr viel trägst, und warum merkst du es oft erst dann, wenn es schon fast zu spät ist? Iris spricht heute ganz klar mit uns, ohne Selbstmitleid auf jeden Fall. Und genau das macht diese Folge so wertvoll, weil sie ist echt eine ganz starke Frau. Herzlich willkommen, Iris. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Hallo Selina, vielen, vielen Dank.
Sehr schön. Iris, ich glaube, die meisten Hörerinnen kennen auf jeden Fall das Gefühl, ne, man jongliert alles irgendwie, Arbeit, Kinder, Haushalt. Aber bei dir war das ja nochmal eine ganz andere Dimension. Du warst alleinerziehend, hast Vollzeit gearbeitet und dann auch noch Karriere gemacht. Wie war das rückblickend für dich? Was würdest du sagen, sind so die Dinge, die dich da am meisten geprägt haben?
Also am meisten geprägt, glaube ich, ist dieses, man fällt hin und steht wieder auf. Bei mir ganz automatisch, glücklicherweise, weil das Leben ist ja nicht immer nur nett und es ist nicht immer nur fair. Und dann hat man Stolpersteine und die hat ja jeder. Einfach zu sagen, okay, ich stehe auch wieder auf und ich mache trotzdem weiter. Das, glaube ich, hat mich sehr lange sehr getragen und auch vorwärts gebracht. Aber es ist natürlich auch anstrengend, keine Frage.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. War das denn für dich eine bewusste Entscheidung, also Karriere trotzdem oder Karriere genau deswegen? Was hat dich so angetrieben?
Ich habe Karriere gemacht und hatte Karriere gar nicht auf dem Plan. Also ich bin nicht aufgestanden und habe gedacht, ich mache Karriere. Im Gegenteil, ich hab ja als kaufmännische Angestellte, ich will sagen kleine Sachbearbeiterin und klein nicht als Wertung, sondern einfach nur, ich habe mich als kleines Rad gefühlt. So habe ich angefangen und ich dachte eigentlich, ich kann das gar nicht. Ich bin viel zu klein und weiß nicht genug und kriege das nicht hin und habe auch 2 Kinder, und das war nie geplant, dass ich Karriere mache. Aber ich habe halt immer 120, 150% gegeben. Und dann haben Menschen mir das zugetraut. Und dann habe ich Möglichkeiten bekommen, das auch zu beweisen.
Und gab es für dich Momente, wo du so gemerkt hast, so geht es jetzt nicht weiter? Also wie bist du sozusagen auch so gestartet, dass du gesagt hast, nee, ich will nicht hier, wie du sagst, ne, die kleine Sachbearbeiterin bleiben, das möchte ich eigentlich nicht. Gab es da irgendwie so einen Punkt, oder hast du dich einfach so treiben lassen und gesagt, okay, da geben Menschen mir Chancen, dann nehme ich die mal, okay, da scheinen Menschen irgendwas in mir zu sehen, dann gucke ich mal, dann vertraue ich denen vielleicht?
Ja, also ich war ja alleinerziehend, wie mein zweiter Sohn ein halbes Jahr alt war, habe dann angefangen, Vollzeit zu arbeiten, wo er knapp 3 war, einfach aus finanziellen Gründen. Mein Ex-Mann hatte sich beruflich neu orientieren müssen und konnte nicht Unterhalt zahlen. Und ich wollte nicht in so ärmlichen Verhältnissen mit meinen Kindern aufwachsen, wie ich selbst in einer großen Familie viele Kinder aufgewachsen bin. Und ich wollte, ich habe, wie gesagt, kaufmännischer angefangen und bin in der Personalabteilung gelandet, auch als Sachbearbeiterin. Und ich wollte immer Referentin werden, einfach weil es finanziell natürlich attraktiver war. Und weil ich dann auch mehr machen konnte. Ich bin jemand, der will ja immer Dinge voranbringen und gute Arbeit machen und mehr machen. Und das war mein erster Antreiber. Und das war auch das Erste, wo ich mehr gemacht habe, als eigentlich vielleicht ich hätte sollen. Hatte eine Vorgesetzte, die auch eine sehr schöne ja, Geschichte am Laufen hatte in Form von Arbeitsverdichtung. Das heißt, ich habe sehr viel mehr Aufgaben gekriegt, aber keine einzige Überstunde machen können, also bezahlt nicht. Und in dieser Arbeitsverdichtung bin ich dann das erste Mal mit einem Bein im Burnout gestanden, wo ich gedacht habe, das fühlt sich irgendwie gar nicht gut an.
Okay. Und sagst ja auch, ne, diese Erschöpfung entsteht so schleichend. Was passiert da? Was glaubst du, was ist so der Mechanismus dahinter? Also ist es dieses, ne, immer mehr leisten wollen oder sich keine Pausen mehr gönnen? Was war das bei dir?
Also auf der einen Seite wollte ich natürlich Referentin werden und beweisen, dass ich das kann. Das heißt, diese Mehrarbeit habe ich auch gesucht und gerne angenommen, weil ich ja beweisen konnte, ich kann mehr. Und wenn ich dachte damals noch, dass Karriere so funktioniert, wenn man mehr macht, wird es schon einer sehen, kriegt man eine Chance. Vorab, nein, so läuft Karriere nicht. Und ich hatte natürlich daheim auch keinen Ausgleich. Also man kann ja viel leisten, wenn man entweder extrem glücklich dabei ist, was man tut, oder halt auch Ausgleich hat und eine Kraftquelle hat. Ich hatte keine Pausen. Wenn ich heimkam, waren meine Kinder da, da war der Haushalt da. Also ich konnte jetzt nicht aus Bügeln unbedingt eine Kraftquelle erschließen und sagen, jawohl, das ist für mich der Ausgleich, wenn ich am Bügelbrett stehe. Also war es für mich persönlich nicht. Es gibt andere Menschen, die können das vielleicht. Das heißt, ich war gestresst natürlich und extrem. Ich habe wirklich fast Akkordarbeit geleistet. Bin so gestresst nach Hause gekommen, hatte dann zwei Kinder, die Bedürfnisse hatten. Dann hieß es, gehen wir einkaufen. Was machen die Hausaufgaben? Was muss vorbereitet werden? Wie sieht es in der Küche aus? Oder was muss noch gemacht werden im Haushalt? Diese Pausetaste, die hatte ich nie. Und das Wort nie meine ich auch so. Nie. Und dann kommt natürlich schleichend auch eine Erschöpfung. Und die merkt man ja nicht mal, man will ja funktionieren. Und ach, jetzt bin ich müde, ja, aber ich habe ja noch Dinge zu tun.
Oh, ich kenne das so gut. Was würdest du denn Frauen so sagen, wenn die so sagen, ich bin ja gar nicht so erschöpft, ich funktioniere ja noch, funktioniert ja alles irgendwie noch? Was würdest du denen antworten?
Ja, Erschöpfung und Funktionieren schließt sich ja nicht aus. Also ich war viel erschöpft, ich habe ja trotzdem funktioniert, ne? Einmal aus dem inneren Antrieb heraus, einmal auch, weil ich natürlich äußeren Ansprüchen auch genügen wollte. Ich wollte, dass in der Schule die denken, ich bin eine gute Mom und meine Kinder haben dann die Hausaufgaben, sind vorbereitet, alles top. Was natürlich ein Aufwand ist, ne? Mom zu sein, macht sich nicht von alleine, ist ein großer Aufwand. Und umgekehrt wollte ich natürlich auch beruflich zeigen, dass es geht, weil ich ja Referentin werden wollte. Und ja, der Weg hat funktioniert. Ich bin Generalistin geworden, ich bin Head of HR geworden, ich war Regionalleitung für 10 Werke in 3 Ländern Europas und Head of HR, später in einem Konzern für 2000 Leute. Das hat schon funktioniert, aber halt immer mit extra Meilen, immer mit extra Arbeit. Und ich habe ja nebenher, weil ich ja Anführungsstrichen nur eine kaufmännische Ausbildung hatte, zusätzlich noch viele Fortbildungen gemacht. Ich habe ja einen Personalfachkaufmann nebenher gemacht, 2 Jahre. Ich habe 2 Jahre einen Betriebswirt IHK nebenher gemacht. Wirtschaftsmediator, Online-Trainer, Fachkraft für Betriebs- und Arbeitspsychologie und ich habe auch noch mal 2 Studien hinten dran gehängt als Wirtschaftsjurist und MBA. Und das hat mich ja glücklich gemacht, aber war für die Karriere bestimmt auch nicht schädlich. Aber es ist halt trotzdem immer eine Extrameile obendrauf, weil man von außen auch ein Stück weit, und dem habe ich mich hingegeben, von außen auch die Erwartungen hört, ne? Du musst eine gute Mom sein. Ich bin Frühmama geworden, war nicht so geplant. Dann habe ich halt nicht richtig dazugehört. Ich war zu jung. Was willst denn du, junger Mensch, hier mit Haushalten? Habe ich gedacht, ich habe trotzdem ein Kind, einen Haushalt, auch wenn ich keine 30 bin. Da habe ich aber nicht dazugehört. Und auch in der Arbeit war immer dieses Gefühl, ich will dazugehören. Ich möchte wahrgenommen werden, ich möchte gesehen werden, dass ich was leiste. Dabei ist es okay, auch mal zu sagen, ich leiste jetzt mal 2 Stunden nichts daheim. Aber das war für mich gar nicht denkbar, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss ja gucken, dass ich irgendwie rumkomme.
Ja, ich kann das total gut nachfühlen. Gelingt es dir denn heute mal, dich hinzusetzen und zu sagen, nee, ich muss nichts leisten?
Oh, ganz oft sogar, ganz, ganz oft sogar. Weil ich festgestellt habe, alles andere macht mich ja verrückt. Also ich muss mich heute hinstellen können und sagen können, ich bin müde und ich höre heute auch auf mich und sage, ey, heute bin ich müde, habe ich eine Chance, dann mache ich mal eine halbe Stunde Pause und mache bewusst nichts, gar nichts. Und das tut gut.
Ja.
Oder setz mal Kopfhörer auf mit entspannter Musik. Einfach mal eine halbe Stunde nichts hören, nichts sehen. Das braucht der Akku. Wir können nicht nur leisten. Leistung geht nur, wie gesagt, wenn man eine Kraftquelle hat oder wenn man Pause macht. Idealerweise beides zusammen.
Ja, du warst ja jetzt selber auch lange in Personalverantwortung für viele Menschen und ich kenne das ja selber auch aus meiner Rolle. Was hast du in dieser Rolle auch so gesehen? Wie gehen Unternehmen so mit Müttern um? Was läuft da strukturell falsch aus deiner Perspektive?
Eine ganze Menge, unter anderem auch dieser Druck. Also, wenn die Kinder krank sind, musste ich natürlich meine Kinder versorgen. Ich bin eine Mutter, ich kann die ja nicht Luft
Allein zum Loslassen.
auflösen. Ja? Also,
Ja.
irgendjemand muss ja. Und alleinerziehend geht das sowieso nicht anders. Also, wenn ich zum Beispiel um 4 Uhr gegangen bin, ja, hatte mein Chef, mein damaliger Chef, auf den Spruch: Ja, hast du einen halben Tag Urlaub geplant? Dann habe ich gedacht, du, ich habe auch früh angefangen. Ich arbeite 8 Stunden. Ich gehe heim, weil ich früh da war, weil ich mein Kind in die Frühgruppe abgeben konnte. Solche Sprüche, die machen ja was mit einem. Also mit mir haben die eine Menge gemacht. Auch dieses, ja, das Kind ist wieder krank und ich habe mir extra noch eine Tagesmutter gesucht, um da einen Ausgleich zu finden. Aber wenn das Kind morgens krank war, musste ich halt erst zur Tagesmutter oder wenn tagsüber was war. Und man sieht das schon von außen. So gefallen tut es den anderen nicht. Und was ich wirklich oft auch in HR gesehen habe, Frauen um die 30, ja, die könnten ja Kinder kriegen, na, stellen wir die ein. Ich habe erlebt, dass mir mal ein Job angeboten wurde, 20 Tage Urlaub, aber nur die 20 Tage Urlaub, wenn die Kinder nicht krank sind, weil jeder Krankheitstag vom Kind wird vom Urlaub abgezogen, habe ich
Nicht dein
gehört.
Ernst.
Doch, total mein Ernst. Und 2000, ich glaube 18 war das, 19 in Stuttgart ein Vorstellungsgespräch gehabt als Head of HR in einem Unternehmen, Softwareunternehmen. Der Geschäftsführer, knapp um die 60 würde ich ihn schätzen, der dann zu mir gemeint hat, also er kann mir die Führungsrolle nicht geben. Ich habe Kinder, ich gehöre nach Hause zu meinen Kindern. Da waren die fast volljährig. Und da habe ich auch nicht schlecht gestaunt und habe gedacht, ich dachte, wir wären weiter. Aber nein, sind wir nicht. Und auch Frauen, die Kinder haben, die oft Führungspositionen nicht angeboten bekommen, weil es heißt, naja, wer weiß, was mit den Kindern ist, wer weiß, wie die Teilzeit arbeiten will. Und die oft auch keine Personalentwicklungsmaßnahmen kriegen, keine Förderung kriegen.
Ja.
Und zwar wirklich mit Absicht.
Ja.
Ich
Ja,
war
ich
ja
kenne.
ein Unternehmen, genau, entschuldige.
Ja, nee, alles gut. Ich kenne das auch aus meiner Praxis, dass eben auch Frauen zum Beispiel, die gerade frisch geheiratet haben, was man ja im beruflichen Umfeld auch mitbekommt, dann auch keine Führungsposition zum Beispiel angeboten bekommen haben, weil man davon ausging, dass dann spätestens in einem Jahr ein Kind da ist und so, ne? Also, oder wenn ein Kind dann frisch da war oder so, dass man sich dann auch zurückgehalten hat, weil es könnte ja gleich ein zweites kommen und alles so eine Sachen, das, wo man sich so an den Kopf fasst und so denkt, wow, und das ist alles wirklich nicht lange her. Das ist, ich würde schwören, dass es immer noch in vielen Unternehmen so
Das
funktioniert.
ist so. Ich bin ja
Ja.
immer noch in Personalerkreisen unterwegs, auch wenn ich jetzt
Ja.
selbstständig bin, in verschiedenen Netzwerken. Und das ist leider Standard und nicht der Standard von HR, sondern der Standard, der vorgegeben wird von Geschäftsführungen und von Führungskräften, weil sie Angst haben, ah ja, da fällt jemand aus. Und ich freue mich immer, wenn Frauen Kinder kriegen, weil ich denke, die sind belastbar, die können Dinge organisieren, die hängen sich wirklich rein. Wenn ich gucke, was eine Teilzeitkraft in Teilzeit hinkriegt, das würde ich mir das Engagement oft von Vollzeitkräften wünschen.
Ja.
Also total tolle Menschen, die extrem viel wuppen und belastbar sind und die kriegen immer so einen Stempel auf die Stirn.
Ja, das ist echt schade. Was glaubst du, was so in den Köpfen der Frauen aber auch abläuft, was eben noch selber auch sozusagen Steine in den Weg legt, ne? Also du hast ja selber auch schon so ein bisschen gesagt, ne? Du hast auch bestimmte Glaubenssätze gehabt, die dich so bestimmte Dinge haben machen lassen. Was glaubst du, was da so los ist?
Ich glaube, sie wollen Erwartungen erfüllen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Frauending, wenn ich das so sagen darf. Naja, also man will ja eine Mutterrolle, möchte man erfüllen und möchte natürlich auch nicht das Feedback haben, du bist eine Rabenmutter. Davor fürchten sich viele Frauen. Und hier Nebensatz, Frauen sind oft nicht nett zu Frauen. Mütter sind nicht oft nett zu Müttern, gerade was Erwartungen angeht. Umgekehrt, Frauen wollen ja auch im beruflichen Erwartungen erfüllen. Und dieses Erwartungen erfüllen, ne? Dass man sich da immer versucht anzupassen und die Wege auch so zu gehen, wie andere das gerne hätten. Ich glaube, dabei verlieren sie sich oft selbst. Und das ist sehr schade. Es ist ja okay, auch mal zu sagen, mein Kind ist mir heute zu viel. Es ist okay zu sagen, heute im Büro, ich bin einfach müde. Aber man traut es sich ja nicht. Ja, oh Gott, was denken dann andere?
Ja.
Schade. Dieser Antreiber, immer das Beste zu geben und zu gucken, wie sehen mich andere.
Ja, das stimmt. Das stelle ich in meiner Arbeit auch fest. Was hat dir denn persönlich so geholfen, da irgendwie auch so wieder rauszukommen, nachdem du ja auch viele Jahre auf so einem hohen Niveau auch geleistet hast?
Ach, ich habe ja ganz, ganz viele Sachen ausprobiert, weil ich ja immer so an dem Kipppunkt war. Ich sage ja, ich war das erste Mal durch die Arbeitsverdichtung mit einem Fuß im Burnout. Das hat auch ein Jahr gedauert. Immer wenn Stress aufkommt und man ist so in einem Fast-Burnout, ich bin nicht ganz umgefallen, aber dann habe ich gemerkt, wie der Körper Überlastungssymptome zeigt. Ne? Da fängt man an zu zittern und merkt, der ganze Körper reagiert und geht schon auf Abwehr. Das ist also wirklich, wirklich schwierig. Und damals hieß es zu mir, Herr, mach doch mal Sitz, also Meditation. Ich habe dann Sitzmeditation bei der Volkshochschule gemacht und dachte, was für ein Quatsch. Hat aber geholfen. Also das war das Erste, ne? Nur weil ich denke, es ist Quatsch, probier es doch einfach aus und stell dich nicht hin und beurteile es vorher. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Was mir heute hilft, ist Achtsamkeit, das heißt auch mal durchzuschnaufen und zu gucken, bin ich im Moment. Ich mache mir Glücksmomente in den Tag rein und zwar bewusst. Ein Glücksmoment jeden Morgen. Ich habe so ein, ja, ich nenne es Tick und ich finde ihn ganz nett. Ich habe schöne Tassen und ich habe schöne Löffel, bunte Löffel und jeden Morgen stelle ich mich dann vor den Schrank und überlege mir, wie fühle ich mich heute? Und welche Tasse passt dazu und welcher farbige Löffel passt dazu? Total aberwitzig, total albern. Aber jeden Morgen muss ich lächeln. Jeden Morgen setze ich mich hin und lächle und denke, dieser Löffel passt zu der Tasse und das passt heute zu meinem Gefühl. Auch diesen Raum zuzulassen, mal reinzuhören in mich. Wie bin ich denn heute drauf? Und das nicht zu verlieren, das hilft mir. Und solche Glücksmomente den ganzen Tag auch einzuplanen. Ich habe auch, wie ich im Konzern gearbeitet habe, mir jeden Tag eine halbe Stunde eingebucht, wo ich dann für mich einen Cappuccino getrunken habe. Das war meine Frühstückspause alleine, aber in Ruhe. Cappuccino, ich trinke den gern. Hingesessen, rausgeguckt auf die Wiese in der Firma und einfach mal entspannen. Sowas kann man auch planen. Kann man ja auch verschiedene andere Dinge, auf wen treffe ich oder wem schreibe ich mal zwischendrin. Das hat mir sehr, sehr, sehr viel geholfen. Und natürlich Grenzen zu setzen im Beruflichen.
Und ist das etwas, wo du dich sehr überwinden musstest, Grenzen zu setzen? Das ist ja auch ein Lernprozess häufig, wenn man so, wie du es beschrieben hast, so eine Frau ist, die immer Ja zu vielem sagt, weil eben man denkt, ne, wenn ich jetzt Ja sage, dann bekomme ich die Anerkennung, dann kann ich mich weiterentwickeln, dann sieht irgendjemand, wie toll ich bin. Dann ist es ja schon ein krasser Bruch, auch im Mindset, würde ich sagen, dann plötzlich zu sagen, ja, jetzt muss ich aber doch mal lernen, Grenzen zu setzen. Oder war dann die Motivation so groß, weil du gespürt hast, dass der Preis zu hoch ist?
Also der Preis war sehr hoch, ich war sehr gestresst und nicht mal von meinen Fortbildungen, weil die machen mich glücklich, sondern, also ich lerne leicht, sonst hätte ich so viel nicht machen können, sondern von der Arbeit, Stress, Daheimsituation, einfach diesen Erwartungen. Und dann kam jemand und hat mir ein Buch geschenkt über Monkey Management. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Monkey Management. Es gibt Menschen, die neigen dazu, Aufgaben von anderen zu übernehmen, aus verschiedenen Gründen. Für mich war das, ach, du bist ja toll, du unterstützt mich, du hast Ahnung. Das sind Dinge, die haben mir natürlich gefallen. Also habe ich Aufgaben gesammelt. Und das ist dann wie ein Affe, der auf der Schulter des anderen sitzt. Und wenn man dann sagt, ach, du bist ja so toll, ah ja, natürlich toll, gib's doch rüber, dann hüpft der Affe zu einem drauf. Und dann ist man halt ein Baum und hat einen Affe. Und ich habe sie gesammelt. Ich war ein Affenbaum. Ich hatte unmöglich viel drauf und hatte den Eindruck, erschlagen we zu werden davon. Das war so erdrückend, das war so viel. Und ich hatte das Gefühl, ich habe das nicht mehr im Griff. Und dann habe ich das natürlich gelesen. Und verstanden, dass das viel mit mir zu tun hat. Ganz viel mit mir. Und heute frage ich mich andere Dinge. Also wenn jemand reinkommt, frage ich als erstes mal, was hat es denn mit mir zu tun? Ein ganz einfacher Satz, der früher mir nie in den Sinn gekommen ist. Wenn einer kam und hatte ein Problem, habe ich mich natürlich um das Problem gekümmert. Und heute denke ich als erstes, und das habe ich mir echt antrainiert, hat das überhaupt was mit mir zu tun? Denn viele kommen mit Problemen, die mich in meiner Führungsrolle gar nicht betroffen haben. Es war nicht mein Problem. Es hatte gar nichts mit mir zu tun. Das kam vor bis hin zu, naja, also HR könnte vielleicht ein bisschen involviert sein. Das heißt, ich habe auch gelernt zu sagen, Verantwortung geht dahin, wo sie hingehört. Ein Standardsatz, wo Menschen schon die Augen verdreht haben, die mit mir gearbeitet haben. Aber einfach auch zu überlegen, wessen Verantwortung ist das? Und der, der die Verantwortung hat, der hat auch das Thema. Und ich muss das nicht einsammeln, sondern das kann man ja nett und freundlich auch sagen. Wenn das dein Thema ist und du hast eine spezielle Frage, du, da helfe ich dir sehr gerne. Also auch dieses Nein sagen zu üben. Und da gibt es verschiedene Sätze, die kann man sich sogar aus dem Internet raussuchen, um sich wirklich mal ein paar zusammenzusammeln. Wie kann ich denn freundlich auch Nein zu anderen sagen, ohne die vor den Kopf zu stoßen? Und was ich ganz oft erlebt habe, ist ja auch von meinen Mitarbeitern, dass er reinkam, es ist was ganz Dringendes oder was ganz Wichtiges. Und dann bin ich auch zum Schluss wirklich zurück in den Sessel und habe gedacht, okay, dringend und wichtig, aber für wen? Für mich dringend und wichtig oder nicht für mich dringend und wichtig? Und das unterscheiden zu können, das hilft durchaus. Und eine richtige Delegation. Ich hatte mal einen Geschäftsführer oder Bereichsleiter war es, nicht Geschäftsführer in einem großen Unternehmen, der hatte einen ganz freien Kalender. Und da habe ich gedacht, wie macht der das? Der hat jeden Tag Fokuszeiten eingetragen, 3 Stunden. Da habe ich gedacht, wie geht das? Habe ich einiges gelernt, ne? Also, wenn du einen Termin eingeladen wirst, erst mal zu schauen, bin ich überhaupt relevant für den Termin? Und wenn ich in eine Besprechung gehe, auch mal zu fragen, was ist denn mein Beitrag, den ich leisten kann? Und wenn da nicht sofort eine Antwort kommt, kann ich auch wieder gehen. Zu sagen, ich will keine CC-Kopie-E-Mails haben, weil CC heißt ja eigentlich nichts. Entweder sie ist wichtig für mich, dann kriege ich die Info oder ich lasse es sein. Also der hat es sehr konsequent gemacht. Und am Anfang habe ich gedacht, was ist denn das für einer? Aber ich habe es ausprobiert und festgestellt, ist gar nicht so schlecht. Ich sage ja, Verantwortung, wo sie hingehört, ne? Besprechungen zu machen, da bringen mir meine Mitarbeiter die Themen und ich habe mir immer jede Zeit für die genommen, jeden Tag auch eine Viertelstunde eingeplant, wenn irgendwas außer der Reihe kommt, dass sie wissen, an dem Morgen immer zur gleichen Uhrzeit können sie einfach ins Büro kommen, da bin ich für die da und mache nichts anderes, ne, Troubleshooting, aber einfach mal auszuprobieren. Muss ich dann alle E-Mails lesen, 300 Stück am Tag? Also nein, muss ich nicht, das löst ja Stress aus. Also wie kann ich Dinge auch optimieren und da auch mal ein bisschen mutiger zu sein?
Ja, du siehst mich lachen. Ich komme ja auch aus der Konzernwelt, weil auch so gerade dieses Thema Meetings und E-Mails, das ist ja so ein Dauerbrenner. Und es ist noch nicht mal in Konzernen so. Ich war auch in anderen Unternehmen, wo gerade auch dieses Thema E-Mails so ein Überhand genommen hat. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viele E-Mails man da bekommt. Und ich war dann auch immer jemand, ich habe dann im Urlaub auch meine E-Mails gelesen, weil ich keinen Bock hatte, zurückzukommen und 1000 E-Mails irgendwie durcharbeiten zu müssen. Da wirst du ja, da hast du ja, kommst du da aus dem Urlaub in dein Büro und siehst da diese Dinger da reinfliegen und du denkst so, ach du Scheiße, das werde ich niemals in meinem Leben jemals bewältigen können. Ne? Und ganz häufig ist es aber auch so, dass sich vieles ja schon längstens erledigt hat. Und deswegen immer der Tipp, auch von oben nach unten zu lesen. Also, da kann man immer schon mal gut aussortieren. Aber eine richtige Meeting-Etikette, ne, wie du sagst, ne, wer ist wirklich verantwortlich, wen braucht man wirklich in bestimmten Räumen, ist auf jeden Fall Gold wert. Auch hier der Hinweis auch für Führungskräfte, aber auch für dich selber, wenn du als Mitarbeitende ständig irgendwo mit eingeladen wirst, wirklich mal zu fragen, was soll ich hier? So, ne, also freundlich natürlich, aber schon auch, ne, zu sagen, okay, wenn es was Wichtiges ist, ich schaue mir gerne das Protokoll an, aber ich muss jetzt hier nicht eine Stunde mit sitzen, nur um zuzuhören.
Und allein die Meetingstruktur, ich bin ja auch so ein Studienmensch, Zahlen, Daten, Fakten. Es gibt ganz wenig, was Menschen so frustriert, und das ist wissenschaftlich erhoben, wie Meetings, die halt unproduktiv sind. Und ich war ja auch viel im Mittelstand, Konzern waren die zwei letzten Unternehmen, sehr viel im Mittelstand. Und es ist egal, in welchem Unternehmen, klein, mittel, groß, wo ich war, Meetingstruktur, ne, wo ist denn die Einladung? Wo steht denn da schon drin, was wir wollen? Eine Agenda? Was ist das Ziel? Wer muss was vorbereiten? Das fehlt ja alles. Ein Protokoll gibt es oft auch nicht. Und was habe ich in meinem Leben nicht Zeit verschwendet, das Unternehmen Zeit verschwendet? Und das bringt Frust, weil Menschen ja was Produktives tun wollen bei der Arbeit. Und das finde ich sehr schade. Und deswegen fand ich die Idee von diesem Bereichsleiter, naja, er guckt sich vorher an. Was ist die Runde? Und wenn er es nicht weiß, geht er rein und immer die erste Frage, was kann ich hier für einen Mehrwert bieten? Und wenn es nicht kommt, geht er wieder. Habe ich gedacht, cool. Muss man einfach sich mal trauen. Also das habe ich auch Werkleitern mal mitgegeben. Die haben mich ganz erschrocken angeguckt. Haben sie ausprobiert, gerade die zwei, die extrem gestresst waren mit Termin und haben gesagt, ey Iris, ich habe wieder Zeit für wichtige Dinge. Habe ich gedacht,
Ja.
gut, hat es was gebracht?
Ja, total. Ja, Meetings sind tatsächlich so ein richtiger Schmerzpunkt, weil es einfach so viel Zeit auch in Anspruch nimmt. Und ich glaube aber tatsächlich, dass es in vielen Unternehmen auch immer noch so eine Kultur gibt, so von wegen, du bist wichtig, je wichtiger, desto mehr Meetings, so nach dem Motto, oder je mehr Meetings, desto wichtiger, so rum wahrscheinlich. Und das ist irgendwie total der Trugschluss, weil ich meine, was arbeitest du produktiv, wenn du in diesen Meetings sitzt, ne? Also das, häufig sind es eben, wie du sagst, unvorbereitete Laberrunden und dann kann man sich das auch schenken. Ja.
Das ist wirklich so. Aber wie du sagst, es ist ja dieses Gefühl hinten dran, ich bin ja wichtig, wenn ich eingeladen bin. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, wenn man über Arbeit spricht, sich davon zu lösen und sich selbst klarzumachen, was ist denn mein Beitrag und was macht mich wichtig? Da kommt man schon aus dieser Erwartungsschleife raus und dieser Druckschleife, die man sich selber macht. Wenn
Ja.
man überlegt, was ist denn mein Mehrwert? Was kann ich denn wirklich gut? Da muss man das nicht dauernd beweisen und springt auch nicht auf andere Sachen so an. Und das bringt ja Stress, weil das macht man ja alles zusätzlich add-on. Und add-on ist immer schwierig, weil das heißt Arbeitsverdichtung. Und Arbeitsverdichtung artet aus in Akkordarbeit und dann fehlen die Pausen, dann fehlt die Erholung und dann läuft man Gefahr, auszubrennen. Und das ist mir ja später ein zweites Mal passiert, fast ausgebrannt. Und dann hatte ich ja vor ein paar Jahren auch einen Partner kennengelernt und dann habe ich dem das erzählt und habe gesagt, wenn ich jemals wieder anfange, den Ausgleich wegzulassen, das heißt, keine Freunde mehr zu sehen, weil ich erschöpft war und einfach keinen Nerv mehr für die hatte. Wenn ich aufhöre, daheim rumzusitzen, mal eine halbe Stunde nichts zu tun, sondern mich nur noch einigel und auf Arbeit konzentriere, habe ich gesagt, dann red mit mir, ich muss aufhören. Und dann kam die dritte Situation, wo ich wieder so angefangen habe. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, hey, hör auf mit dem Mist. Du hast gerade wieder allen Leuten abgesagt. Seit 4 Wochen rennst du hier nur noch rum. Hör auf. Und das hat mich gerettet. Und das war so ein, ja, so ein Aufschütteln. Hör auf und konzentrier dich wieder drauf, andere zu treffen und einen Tank aufzufüllen. Wenn ich nur an der Arbeit bin und in der Erschöpfung man alles andere wegtut, dann läuft man in ein Burnout rein. Das ist so. Es
Ja.
ist nicht nur die Arbeit, es ist der fehlende Ausgleich.
Total. Und tatsächlich gibt es ja vor dem Burnout ja diese Stufen, ne? Aber es gibt ja auch diesen Burn-on und dieser Burn-on ist praktisch dieses ewige leichte Brennen sozusagen. Und das Bild dazu, was ich in meinem Kopf habe, ist so, du machst so einen Spagat über dem Abgrund, ne? Du kannst den Spagat vielleicht halten, aber es ist super anstrengend und schmerzhaft. Und so laufen viele Frauen, glaube ich, so durchs Leben, immer in diesem Spagat, immer in der Anstrengung, immer so in diesem leichten Zustand des Überfordertseins. Und es ist kein Zusammenbruch, sondern nach außen sieht es irgendwie alles immer noch okay aus, ne? Wie du auch schon gesagt hast, ne? Die Kinder sind gut versorgt, die haben ihre Hausaufgaben gemacht und so weiter. Und du kannst dir auf die Fahne schreiben, irgendwie ja ein gutes Bild irgendwie abzuliefern. Aber innen drin, ne, tut es richtig weh.
Das ist ganz schlimm und das ist wirklich der Standard. Und ich glaube, das hat jede Frau, die auch arbeitet und Kinder hat. Das ist etwas, was, aber glaube ich auch ein Stück, ne, Erwartungen. Ich möchte nach außen hin, das wollen viele Frauen schon auch darstellen, dass sie das alles gut hinkriegen. Ich bin eine gute Mom. Wer will sich das schon sagen lassen, dass man nicht eine gute Mom ist? Das ist furchtbar. Also, ich war damals Rabenmutter, ich bin beschimpft worden, ja, weil ich Vollzeit gearbeitet habe mit 2 Kindern. Das fühlt sich wirklich schlecht an. Das macht was mit einem. Also versucht man, das Bild aufrechtzuerhalten. Und wir wissen alle, ein Haushalt und Kinder, eigentlich ist das schon ein Vollzeitjob. Wenn man es alleine macht und der andere eigentlich vollwertig mit unterstützt. Und wenn man dann noch arbeitet, versucht man ja auch beim Arbeitgeber, diesen Erwartungen gerecht zu werden. Und oft dann auch so abfällige Kommentare, die arbeitet ja nur Teilzeit, wo ich denke, ja, aber was schafft die in 5 Stunden weg? Das ist ja irre, was die arbeitet. Und das fehlt ja dann zu Hause und muss ja dann daheim mit Kochen, mit Einkaufen, mit Kindern ja auch noch alles irgendwie organisiert werden. Und denen fehlt oft die Pausetaste. Und das ist extrem wichtig zu sagen, es ist auch okay, dass es mal daheim nicht aufgeräumt ist. Dann ist es okay, dass auch mal vielleicht ein Fertigessen auf den Tisch kommt. Und das zuzulassen, glaube ich, fällt vielen Frauen schwer, weil sie Angst haben, sich dem Urteil dann anderer ausgesetzt zu sehen, dass sie da negativ bewertet werden. Finde ich sehr schade. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, den ich gelernt habe. Ich muss nicht der Beliebteste sein, ich muss nicht die beste Mom sein. Es reicht, dass ich meinen Ansprüchen genüge. Und die sind schon hoch genug. Also da muss ich keine Sorgen machen. Ich muss nicht anderen gefallen. Aber das war ein Weg.
Das wollte ich gerade sagen, ne? Das war bestimmt auch nicht so einfach, dahin zu kommen. Du bist ja jetzt wirklich, wenn wir schon dabei sind, einen sehr, sehr steilen Weg auch gelaufen, ne? So angefangen, ne? Mit zwei kleinen Kindern alleinerziehend, ne? In so einer Struktur, wo du dich dann angefangen hast, auch hochzuarbeiten, dich nebenbei weiterzubilden und sowas. Da haben ja viele Frauen auch so die Befürchtung, wenn ich das jetzt mache, wenn ich mich sehr auch auf mein berufliches Fortkommen auch so konzentriere. Bei dir war es jetzt nun natürlich auch so ein bisschen, ne, alternativlos, weil du eben alleine verantwortlich warst, auch für den Lebensunterhalt. Aber viele Frauen haben ja schon auch die Wahl. Und wenn die sich dann überlegen, ja, wenn ich das jetzt so mache und viel arbeite, vielleicht noch Weiterbildung und so weiter, was sagen denn dann meine Kinder später, ne? Was sagen denn deine Kinder heute?
Auch heute sind sie stolz drauf. Zwischendrin war es schwierig. Also ich sage immer, es gibt nichts, was nicht auch was kostet. Ich habe natürlich Karriere gemacht. Es gab Zeiten, da war ich extrem glücklich, weil ich auch viel bewegen konnte. Ich habe auch einen HR Excellence Award gekriegt für Mitarbeiterzufriedenheit in einem Unternehmen. Das hat mich total glücklich gemacht, ne? Aus einer Insolvenz raus, das zu verändern. Und die Leute haben mich angestrahlt. Ich habe mitgestrahlt. Das war wow, toll. Und kann natürlich meinen Kindern heute auch Dinge bieten, die ich früher nicht bieten konnte. Keine Frage, wenn die finanzielle Unterstützung brauchen oder irgendwas, dann kann ich das tun. Da sind sie heute sehr dankbar für, weil sie ja auch im Berufsleben stehen und wissen, was das bedeutet. Aber früher war es natürlich schwierig, weil ich ja immer in dem Spagat war. Sie kamen zum Beispiel, ich will eine PlayStation. Alleine ziehen konnte ich mir die als Sachbearbeiterin nicht leisten. Ich habe ja Miete bezahlt, Unterhaltszahlungen waren ja nicht, also schwierig. Und dann habe ich immer das Gefühl gehabt, so ein innerer Kritiker, du bist vielleicht nicht gut genug, ne? Und dann habe ich halt viel gemacht und dann, ah ja, du bist ja nie da, wo ich gedacht habe, ja, soll ich dir die PlayStation kaufen können? Dann muss ich mehr tun, damit ich auch finanziell Möglichkeiten habe. Oder soll ich da sein? Dann heißt das aber auch, wir bleiben an dieser Stelle stehen. Und diese Stelle war nicht gut bezahlt, da stand eine 2 im Brutto davor. Also davon Miete zu zahlen, zwei Kinder zu unterhalten, das ist schon eine Herausforderung. Also ich weiß auch, was es heißt, ein Wurstbrot zu machen und die Wurst schön zu schneiden, eine Scheibe, damit es für die ganze Brotscheibe reicht. Ja? Also ich habe das erlebt. Nicht nur einmal. Und für Versicherung jeden Monat Geld auf ein Sparbuch, damit ich einmal im Jahr das Geld zusammen habe für die Versicherung, trotz Vollzeitarbeit. Ich weiß, was das heißt. Und diesen Spagat hinzukriegen, da muss man sich überlegen, was will ich? Und ich habe dann halt versucht, die Zeit mit meinen Kindern auch als Qualitätszeit zu leben. Das heißt, am Wochenende haben wir immer viel miteinander gemacht. Ich habe geguckt, dass wir Spieleabende machen. Damals, also sie sind ja jetzt volljährig, beide, und damals gab es ja noch nicht Handy, Mobiltelefon, wie heute Computer oder so, wo die irgendwo davor sitzen und zocken. Das war ja damals definitiv nicht so. Und ich habe dann versucht, gute Erlebnisse mit ihnen zu gestalten, bewusst Zoo zu gehen, Schwimmbad zu gehen und mich auf sie zu konzentrieren in der Zeit, wo ich auch präsent für sie da sein konnte. Und ich glaube, das ging ganz gut. Aber natürlich habe ich von denen zu hören gekriegt, du warst ja nie da. So auf die Art, hast du mich lieb? Das haben sie nie gesagt, aber das hört man ja mit raus. Ob so gemeint ist, ist eine andere Frage, aber man hört sich immer kritisiert. Das war schon schwierig.
Ja, also es ist alles so auch eine Frage des Preises, den man auch bereit ist zu zahlen, beziehungsweise wie man auch, wie du sagst, ne, seinen Alltag auch ausbalanciert, ne, mit Arbeit, mit Kraftquellen, mit Familie, sodass das irgendwie sich vielleicht sogar sehr gegenseitig auch befruchtet, ne?
Ja, ist mir nicht immer so gut gelungen, ne? Wie gesagt, Vollzeit zu arbeiten und einen Haushalt noch nebenher zu haben. Deswegen fand ich da noch Fortbildung immer so nett. Das war eine Auszeit vom Stress, so blöd wie es klingt, ne? Für andere sind Fortbildung Stress. Für mich war das eine Auszeit vom Stress. Ich lerne leicht und dann konnte ich mich auf etwas konzentrieren, was mich nicht so zerrieben hat.
Ja. Wenn die Hörerin heute nur eine einzige Sache mitnimmt aus unserem Gespräch, was würdest du gerne mitgeben?
Dass sie in Ordnung sind, so wie sie sind. Ich glaube, das war ein Lernprozess für mich, dass es okay ist, wie ich bin, dass es okay ist, wenn ich müde bin, dass es okay ist, wenn ich mehr leiste, dass es okay ist, dass es mal mir zu viel ist und ich einfach sage, lass mich jetzt auch mal in Ruhe zu Freunden, wie auch immer, dass ich Raum für mich nehme und es okay ist, wie ich bin, dass ich die Bedürfnisse auch habe und das so gestalten kann. Ich glaube, das ist der wichtigste Satz. Hat aber ja, so 15 Jahre schon gedauert. Bis ich den ganz verstanden und verinnerlicht hatte.
Kann ich gut verstehen. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, 50 Tipps für mehr Geld im Job. Erzähl mal kurz was darüber gerne.
Ja, ich bin ja Personaler und ich hatte früher immer die Schwierigkeit, auch für mich einzustehen und Geld zu verhandeln. Wie ich erzählt habe, ne, finanziell war das ja auch ein Grund, warum ich Karriere, also erstmal kleine Stufen machen wollte. Und ich fand das immer schade, weil ich die ja immer begleitet habe, dass die Menschen sich schwer tun, richtig mehr Geld zu verlangen, wenn sie mehr leisten. Ich habe mehr geleistet, aber ich habe das nicht so rüberbringen können. Ne? So seht ihr mich. Und deswegen habe ich mir überlegt, ein Buch zu schreiben mit 50 Tipps, die einfach gestaltet sind, die leicht verständlich sind, wo jeder sich was rausziehen kann, zu sagen, okay, ich brauche vielleicht ein bisschen Support, wie kann ich das besser anstellen? Und dann kann man in das Buch reinschauen und sagen, okay, der Tipp, der passt jetzt zu mir, den probiere ich aus. Das Buch ist geschrieben, wird im Jahr noch, dieses Jahr noch veröffentlicht, kann man dann im normalen Buchhandel auch kaufen. Sollen Menschen weiterhelfen. Wie gesagt, ich konnte es ja auch lange Zeit nicht gut.
Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr hilfreich und finde das auch wichtig, nicht nur auch Gehalt zu verhandeln, sondern auch alle anderen Rahmenbedingungen, die der Job so mit sich bringt, damit man eben auch ja mit allem so zufrieden ist und sich nicht immer irgendwie so fühlt, als ob man Kompromisse eingehen muss auf die eigenen Kosten.
Das passiert ja relativ häufig. Die, die mehr geben, wünschen sich, dass sie auch was zurückkriegen. Und ich finde es toll, aber daran fehlt es dann oft. Und dann sollte man das ausbalancieren. Wenn ich mehr leiste, dann müssen wir auch drüber reden, was habe ich auch davon. Und das kann ja nicht Geld sein, aber diese
Genau.
Wertschätzung der eigenen Person und Leistung, da müssen wir noch ein bisschen was optimieren, glaube ich.
Das glaube ich auch. Iris, wenn du heute auf der Straße dein 18-jähriges Ich treffen würdest, und das war ja ziemlich kurz bevor du dein erstes Kind, glaube ich, bekommen hast, ne? Und ihr trefft euch und ihr geht zusammen irgendwie einen Kaffee oder Tee trinken und das ist sehr vertraut und natürlich hat dein 18-jähriges Ich Fragen an dich. Was würdest du dir aus deiner Perspektive mitgeben?
Einmal, dass der Weg das Ziel ist und dass man sich mehr zutrauen soll. Also ein Beispiel, ich bin mit 19 Mama geworden und da hieß es damals zu mir von meinem Umfeld, engen Umfeld, ja, wenn du das Kind kriegst, wirst du unter der Brücke landen. Ich war mitten in der Ausbildung. Ich habe das Kind trotzdem gekriegt, aber es hat was mit mir gemacht. Und heute würde ich sagen, mach dir nicht so einen Kopf, was andere Menschen erzählen. Glaub mal an dich selbst und geh deinen Weg. Vertrau dir. Da weißt du auch, was du hast, so blöd wie es klingt, ja. Aber was ich kann, darauf kann ich mich verlassen, auf meinen eigenen Support kann ich mich verlassen. Und da auch das Vertrauen aufzubauen. Das hätte mir einiges im Leben erspart, das ich nicht gebraucht hätte.
Das sich aber jetzt letztlich ja auch geformt hat, was ja auch schön ist.
Ja, aber das ist natürlich ein Weg, der auch anstrengend ist. Und ich
Total.
muss ja nicht jeden Stein mitnehmen, ne? Also so mal ab und zu außen rumlaufen, hätte mir ja auch gefallen, so
Ja,
ist nicht.
kann ich gut nachvollziehen. Ich danke dir sehr für dieses spannende Gespräch, Iris.
Ich danke dir, vielen Dank.
Das war das Interview mit Iris Wagner, die sich von einer alleinerziehenden Mama mit zwei Kindern und Sachbearbeiterin hochgearbeitet hat und dafür natürlich auch einen hohen Preis gezahlt hat, aber da ganz viele Schritte gegangen ist. Und ich hoffe, dass du dieses Interview auch so inspirierend fandst und diese Energie auch so ansteckend findest. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über eine Bewertung bei Spotify, indem du einfach auf die Sterne drückst. Da habe ich jetzt schon lange nicht mehr drauf aufmerksam gemacht. Also wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, das mal zu machen, dann bin ich dir sehr, sehr dankbar dafür. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und sag Tschüss, deine Selina. Und nicht vergessen, vertrau dir selbst.